Destination Friede. Eine Originalaufnahme aus dem Innersten des peruanischen Amazonasgebiets. Und damit willkommen zurück bei Abenteuer Amazonas, der zweiten von drei Episoden im Rahmen unseres Podcasts Destination Friede. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute tauchen wir ein Stück tiefer ein, also Kopfhörer auf laut und Alltag auf leise. Im ersten Teil ist Larissa bereits auf die klimatischen Bedingungen im Regenwald zu sprechen gekommen. Wie wirkt sich das Klima auf den Tagesablauf der Menschen dort aus? Und wie war die Umstellung für Larissa?
Gewöhnungsbedürftig war auf jeden Fall die hohe Luftfeuchtigkeit, weil man ja einfach so viel schwitzt. Da fühlt sich einfach die Hitze noch viel stärker an, vor allem um die Mittagszeit. Eigentlich war ja vielleicht die größte Umstellung, dass am Vormittag sich sehr viel Leben abspielt, tagsüber die Menschen eher ruhen und da auch nicht so viel los ist. Und dann am Abend wird es dann wieder lebendiger. Vielleicht war das noch eine Umstellung, einfach der Hitze geschuldet.
Und was hat Sie bei Ihren Trips durch den Regenwald besonders fasziniert?
Also überrascht und erstaunt hat mich einfach diese Artenvielfalt. Es gleicht dort kein Baum einem anderen. Und das meine ich dahingehend, dass die Bäume mit allen möglichen Pflanzen bewachsen sind, auf den Ästen Blumen wachsen, die wir eigentlich als Zierpflanzen in unsere Büros und Wohnungen stellen. Und dort wächst das einfach alles wild im Regenwald, die schönsten Blätter, die schönsten Farben, diese Tiervielfalt. Man hört das natürlich immer, wenn man über das Amazonasgebiet liest, dass einfach diese Biodiversität einfach unglaublich ist. Aber wenn man dann wirklich selber vor Ort ist und diese vielen verschiedenen Vögel und Pflanzenarten sieht, dann ist man eigentlich schon sehr baff.
Eine weitere Aufnahme, die uns Larissa aus Amazonien mitgenommen hat. Was macht aber den Amazonas so wichtig für unsere Erde? Er ist ein lebendiges Netzwerk, das nicht nur Südamerika, sondern unseren gesamten Planeten prägt. Der Amazonas-Regenwald Er streckt sich über 9 Länder und ist das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde. Er beherbergt über 40.000 Pflanzenarten, 427 Säugetierarten, 1294 Vogelarten und mehr als 3000 Fischarten. Doch das ist nur die bekannte Vielfalt. WissenschaftlerInnen schätzen, dass noch viele weitere Arten darauf warten, entdeckt zu werden. Diese immense Biodiversität ist nicht nur faszinierend, sondern auch lebenswichtig. Der Amazonas produziert bis zu 80% des täglichen Regens selbst durch Verdunstung. Ein Prozess, der nicht nur den Regenwald, sondern auch weite Teile des südamerikanischen Kontinents mit Wasser versorgt. Doch der Amazonas ist nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein kulturelles Erbe. Seit Jahrtausenden leben indigene Völker im Einklang mit diesem Ökosystem. Sie haben nachhaltige Anbaumethoden entwickelt, die die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten und die Artenvielfalt fördern. Diese tief verwurzelte Verbindung zwischen Mensch und Natur zeigt sich in der Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Traditionen der AmazonasbewohnerInnen. Sie sind nicht nur HüterInnen des Waldes, sondern auch WissensbewahrerInnen, deren Erkenntnisse für den Erhalt des Regenwalds von unschätzbarem Wert sind. Doch dieser Schatz ist bedroht. In den letzten 4 Jahrzehnten wurden 88 Millionen Hektar des Amazonas-Regenwaldes zerstört. Eine Fläche so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Abholzung, illegale Landwirtschaft und Bergbau setzen dem Ökosystem zu und gefährden nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch das globale Klima. Der Amazonas ist ein komplexes System, in dem jedes Lebewesen, vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum, eine Rolle spielt. Der Verlust eines Teils dieses Systems kann weitreichende Folgen haben. Doch es gibt Hoffnung. Durch nachhaltige Praktiken, den Schutz indigener Rechte und internationale Zusammenarbeit können wir dazu beitragen, dieses einzigartige Ökosystem zu bewahren. Bevor wir wieder zu Larissas Abenteuer im Amazonas zurückkehren, hier ein paar Facts, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Wusstet ihr, dass es im Amazonasgebiet Bäume gibt, die fließendes Wasser speichern? Manche Stämme können mehrere hundert Liter aufnehmen. Eine natürliche Trinkwasserreserve mitten im Regenwald. Auch kurios, einige Fische in den Flüssen des Amazonas klettern sogar kleine Wasserfälle hinauf, um zu laichen. Sie nutzen ihre Flossen wie kleine Saugnäpfe. Echtes Überlebensengineering der Natur. Und wer hätte gedacht, dass es im Regenwald Blitze gibt, die Bäume zum Leuchten bringen? Während heftiger Gewitter kann die elektrische Entladung die Baumkronen kurz wie Neonfarben erstrahlen lassen. Ein spektakuläres Schauspiel. Welches Erlebnis im Amazonas wird Larissa besonders in Erinnerung bleiben?
Da bin ich einmal ganz früh aufgestanden, um mit einem, also mit die Fischernetze holen zu gehen. Und ich fand es einfach schön, wir sind dann einfach mit dem Boot in den Sonnenaufgang gefahren und ich war beeindruckt, dass in diesen, ich meine, für mich schaut ja der Wald, da schaut ja für mich alles gleich aus. Ich erkenne da überhaupt keinen Unterschied, aber der hat genau gewusst, wo er einbiegen muss. Da ist eine Lagune, also das war so eine Art Durchgang oder also ja, so eine Art, wenn man den Fluss da entlang fährt, hat er gewusst, er muss einmal nach links abbiegen und dann noch einmal und dann ist dort eine große Lagune. Und dort hat er seine Fischernetze aufgestellt und ich bin dann mit ihm mitgefahren und habe ihm geholfen, diese Fischernetze einzuholen. Wir haben dann die ganzen Fische aus dem Netz gelöst und er hat mir erklärt, welche Arten das sind. Und teilweise auch Piranhas, was ich ziemlich cool fand. Und ja, und das fand ich einfach total schön. Er hat mir das erklärt, das war einfach in so einer, wir waren da ganz alleine in diesem Dschungel und um uns herum waren Äffchen und auch so Papageie und man hat einfach den ganzen Regenwald gehört. Und das war für mich, und dann noch dieses Sonnenlicht, der Morgensonne, das war für mich einfach so ein irre schöner Moment. Und ich glaube, ich habe das 100-mal abfotografiert, die ganze Szenerie, weil das einfach so beeindruckend war in dem Moment. Und da habe ich mich wirklich gefühlt, ich bin jetzt mittendrin in ihrem Alltag. Mehr geht, glaube ich, gar nicht. Also das ist einfach so authentisch, das Ganze gewesen. Und da habe ich das richtig gespürt und Deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben, weil ich da einfach Teil des Alltags war, weil ich das Glück hatte, dass sie mir das alles erklären. Es war ja auch nicht so einfach, als ich da mitgefahren bin. Ich kann ja nicht einfach hingehen und zu irgendjemandem sagen, ja bitte nimm mich mit in dein Dorf, ich möchte bei dir wohnen, sondern das bedarf auch einer gewissen einer gewissen Vertrauensbasis, die man sich vorher aufbauen muss. Und man muss auch die Menschen davon überzeugen, ja, dass man wirklich ehrliches Interesse hat und jetzt nicht irgendwie ein Abenteurer-Tourist ist. Und das hat alles etwas Zeit in Anspruch genommen und natürlich die ganze Koordinierung, weil ich ja mitten im Dschungel war mit ihnen, aber irgendwie musste ich ja dann auch wieder in die Stadt zurückfahren. Das war wieder ein anderes kleines Abenteuer. Aber also das hat einfach, ja, das waren dann einfach die Früchte dieser Vertrauensbasis, die ich zum Glück aufbauen konnte. Und das werde ich nicht vergessen.
Die Nahrungsbeschaffung nimmt einen wesentlichen Teil im Leben der Leute ein. Was gab es für exotische Dinge zu essen während Ihrer Reise?
Es gibt viele Dinge, die ich gegessen habe, die ich vielleicht lieber nicht erwähnen möchte. Aber nein, Spaß.
Dafür sind wir hier.
Ja, dafür sind wir hier. es ist halt natürlich so, wie wenn bei uns jemand sagt, ja, wir essen jetzt Wild, wir essen jetzt Hirsch oder sowas. Die essen halt einfach die Tiere, die es dort gibt. Und die Tiere, die es dort gibt, sind halt Tiere, die in unseren Breiten natürlich als geschützt gelten, aber dort eine Delikatesse sind und auch auf dem Teller landen. Das sind zum einen Schildkröten. Also ich habe Schildkröte zum Probieren bekommen. Ich habe dort Krokodil gegessen, gekocht und einmal auch gegrillt. Dann habe ich geräuchertes Gürteltier gegessen, eine absolute Delikatesse. Ich habe Kui gegessen. Das sind dicke Würmer, die dann später zu Skarabäus-ähnlichen Käfern werden. Und diese Würmer leben in einer Palme und sind aufgrund des hohen Proteingehalts und auch des Geschmacks auch ein willkommener Snack im Regenwald. Die werden gegrillt in ihrem eigenen Fett und also gegrillt, gebraten in ihrem eigenen Fett. Und dann werden sie aufgespießt auf einem kleinen Holzspieß. Und so werden sie dann auf dem Markt präsentiert. Und natürlich kostet es ein bisschen Überwindung, aber alle sagen, Kui, Kui, Kui ist so lecker, das musst du unbedingt probieren. Und dann habe ich mich halt überwunden und das auch mal probiert. Und ich fand es eigentlich ganz gut, ja.
Und wie hat es geschmeckt? Beziehungsweise wie schaut es aus mit der Quecksilberbelastung der Lebensmittel durch den illegalen Goldabbau, wie wir in Teil 1 gehört haben?
Die Frage, wie die anderen Tiere geschmeckt haben und womit ich es vergleichen kann, folgt dann natürlich sofort. Aber man kann es schwer vergleichen. Ich würde sagen, dass die Schildkröte mich ein bisschen vielleicht an einen, wenn man, weiß nicht, ob jemand schon mal Weinbergschnecken probiert hat, vielleicht ist das so ähnlich. Es hat halt auch so eine Fettschicht, die Schildkröte. Das Krokodil war irgendwie weder Hühnchenfleisch noch Fisch. Es hat mich eher noch an, also es war irgendwie so eine witzige Mischung aus Hühnchenfleisch und Fisch, sagen wir es so. Und gegrillt fand ich es eigentlich besser. Ich muss das jetzt eigentlich auch nicht nochmal, also unbedingt haben. Ich würde mir jetzt auch kein Krokodilfleisch auf dem Markt kaufen. Wie gesagt, das ist wirklich, weil die Leute es mir angeboten haben, damit ich die dortigen Speisen einfach mal probiere. Und das geräucherte Gürteltier, das war ausgezeichnet. Also das Fleisch fand ich sehr, 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 sehr weich. Es war irgendwie mager und es hat einfach irre gut geschmeckt, so wie so Hühnerinnenfilets von der Konsistenz her, also so ein ganz feines Hühnerfleisch. Und mit dem Geschmack, ja, so einen, natürlich den Rauchgeschmack und ja, es ist schwer zu sagen, aber so eine ganz feine Paprikawürze vielleicht in die Richtung, wenn man sich da jetzt was drunter vorstellen kann. Genau, Piranha habe ich auch probiert, ein sehr leckerer Fisch, wobei es eine sehr große Vielzahl an Piranha-Arten gibt im Amazonasgebiet. Ich glaube, dass ich gelesen habe, dass es 25 sind von den weltweit 40 bekannten Piranha-Arten. Also 25 von den 40 leben sind allein im Amazonasgebiet. Und ich habe Arapaima gegessen. Das ist der größte Fisch, den es im Amazonas gibt. Also den Arapaima, den sie da an Land gezogen haben, der war 1,5 Meter groß und der hat sicher seine 70, 80 Kilo gewogen, ganz sicher. Und vielleicht 70, 80 zu viel, Entschuldigung, 1,5 Meter groß, 70 Kilo, kommt schon hin, ja. Wird er schon gewogen haben und der war ausgezeichnet. Der hat die indigene Familie, bei der ich war, Ceviche gemacht, also auch eine Speise aus Südamerika, die man kennt. Und das hat sie mir natürlich angeboten. Ich meine, ich muss dazu sagen, in den Wochen, als ich bei den Indigenen war, ist es mir natürlich ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, weil dass jeden Fisch, der mir angeboten wurde, wusste ich einfach, dass der wahrscheinlich irgendeine Quecksilbervergiftung, also irgendwie eine Quecksilberbelastung hat. Und wie kann man jetzt ruhigen Gewissens so ein Essen zu sich nehmen? Andererseits, wie kann man ein Essen, das extra für einen zubereitet wurde, ablehnen? Also es war einfach auch, wäre einfach auch super unhöflich gewesen. Deswegen habe ich auch bei dem einen oder anderen Fisch natürlich zugesagt. Ich wollte niemanden beleidigen. Aber ich habe eigentlich bei den Indigenen versucht, den Fisch so gut es geht zu meiden.
Was Larissa im Kontakt mit den Indigenen noch erlebt hat, erzählt sie uns im dritten und letzten Teil dieser Amazonas-Reihe. Bis dahin, bleibt neugierig. Ein herzliches Servus aus Wien sendet Albert.